Musik im Wandel der Zeit. Interviews mit lokalen Künstlern und Bands aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Musik im Wandel der Zeit. Heute habe ich zwei Gäste dabei von Some Hate Will Last, einer Band aus der nahen Umgebung. Das ist einmal der Lars und der Loren. Sehr schön. Ich bin der Alex und ich freue mich, dass ihr zuhört. Dann beginnen wir doch gleich mal. Some Hate Will Last. Seit wann gibt's euch denn überhaupt?
Some Hate Will Last gibt's im nächsten Monat als Recording-Projekt genau 10 Jahre. Ich habe angefangen, vor 10 Jahren die ersten Tracks für das Projekt aufzunehmen. Damals noch eine Ein-Mann-Band. Also im Prinzip Schlagzeugprogrammierung, Bass einspielen, Gitarre einspielen, Gesang. Und daraus wurde dann im Januar 2013 eine komplette Band.
Nicht schlecht. Also du hast dann alles wirklich früher selbst arrangiert, komponiert und eingespielt.
Genau, ja. Also im Prinzip war es so, dass ich vorher in einem auch reinen Recording-Projekt gespielt habe. Das war Mannheim Artist and Sound Foundation oder MASF. Da ging es eigentlich darum, dass ich mit meinen Kumpels von früher gemeinsam wieder die Nummern aufgenommen habe, die wir mit 16 bis 18 geschrieben hatten. Das führte dann zu einem kleinen Hit auf damals Radioactive. Die hatten damals noch lokale Charts. Da konntest du als lokale Band deine Songs reinstellen. Und wir waren dann da im Jahre 2009 ein paar Wochen Nummer 1 mit Monem Fonne. Und aus der Erfahrung daraus habe ich dann relativ viel Studioarbeit eben mit den Jungs gemacht und war dann damals in der damaligen Cubase-Version sehr fit und kam dann auf die Idee, so mit Anfang 2011 doch auch mal mein Metal-Projekt umzusetzen. Und da ich keine Musiker dafür hatte, machte ich am Anfang eben alles selbst.
Nicht schlecht, also schon ein alter Hase hier im Musikbusiness, wenn man es so will.
Ja, bin schon ein paar Jahre dabei.
Ja, willst du uns dein Alter verraten?
Ja, natürlich, ich bin 41 Jahre alt.
Denn die jungen Zuhörer, da könnt ihr merken, auch im Alter lebt der Metal noch weiter.
Auf jeden Fall.
Selber treibe.
Ja. Na, Lorenz, seit wann bist du dabei?
2013, ich glaube 2012, 2013 bin ich, glaube ich, dann dazu gekommen. Gerade wo ich umgezogen bin, von Freiburg oder Mannheim wieder. War das, wo der Lars dann eben doch dann Live-Musiker gesucht hat für sein Projekt, wo er dann gemerkt hat, dass es wohl doch was Längeres wird oder was Besseres. Genau, das sind dann ich, der Rainer und der Chris dann nach und nach dazu gestoßen.
Genau, also von der Reihenfolge war es so gewesen, dass ich Chris über Lorenz kennengelernt hatte, weil Lorenz und Chris haben in der Band zusammen gespielt. Und ich hatte damals selbst ein Projekt mit einem meiner letzten Gitarrenschüler mit einem Ex-Pro, der hatte damals die Idee, seine Songs, der hat auch alles komplett alleine mal aufgenommen, mit einem Akustik-Set darzubieten. Und da kam Chris dann damals gerade im Cajon dazu. Und in dieser ganzen Übergangszeit hat sich dann eben diese Formation ausgebildet. Zum Schluss ist ja dann noch, weil wir keinen Basser fanden, zum Spaß am Anfang noch der Rainer eingestiegen. Und der ist ja mittlerweile bei uns der absolute Coolstar in der Band als, wie soll ich sagen, genialer Basser. Und so kommt auch diese wahnsinnige Range bei uns in der Band zusammen, dass wir quasi mit Chris, den Jüngsten, am Schlagzeug jetzt mit um die 30 haben und am Bass einen Basser, der eben um die 60 ist und Vater und Sohn in einer gemeinsamen Death-Metal-Band spielen.
Ja, für die Leute, die da Some Hate Will Last noch nicht gehört haben, so Death-Metal kann auch ganz andere Facetten haben. Also ich habe letztes Jahr, habe ich die vier Jungs unplugged fast auf akustischen Instrumenten gehört, muss sagen, das war auch echt ein ganz neues Experience. Vor allem so in kleinerer Besetzung, vor kleinem Publikum, das war ein richtig cooles Feeling da letztes Jahr. Also man merkt wirklich, die vier Jungs haben da Möglichkeiten auch auf sich genommen, um einfach mal neue Wege auch zu finden, dass man vom klassischen Death Metal wegkommt und auch was Neues probiert. Und das fand ich persönlich ganz charmant.
Genau, das haben wir viele Jahre jetzt nicht mehr gemacht. Man muss sagen, das ist in der DNA von Some Hate Will Last allerdings von Anfang an drin. Wenn du dir unser Debütalbum anguckst, also die Platte, die ich selbst aufgenommen habe, da findest du am Ende der Platte 3 Bonustracks, bei denen wir, oder ich damals zusammen noch mit Stefan, also Ex-Bro, Songs von Some Hate Will Last schon akustisch gespielt haben. Das kommt einfach daher, dass ich einfach die Range sehr mag. Und bei mir beim Songwriting ist es so, ich schreibe tatsächlich viele Songs erst auf der Akustikgitarre, bevor ich dann daraus quasi die Elektroversion schreibe. Und von daher ist es so, das ist sehr ungewöhnlich für einen Death-Metal-Musiker, dass er im Prinzip sich seine Riffs akustisch auf der Gitarre einfach erstmal erarbeitet, um zu sehen, klingt es überhaupt gut? Weil ich bin der Auffassung, jeder Song muss auch in der einfachsten Form gut klingen, bevor er überhaupt durch Technik aufgeputscht werden darf. Und von daher bin ich eher einer, der eben dann von der Seite Songwriting-technisch kommt.
Ja, definitiv. Also das habe ich auch schon von anderen Kollegen gehört. Wenn man das Riff auf einer Akustikgitarre richtig gut spielen kann und es klingt geil, dann kann man es mit einer E-Gitarre noch geiler machen.
Genau, ja.
Ja. Heißt also, du spielst ja die E-Gitarre, also die, denke ich mal, Hauptgitarre und singst dazu. Lorenz, du bist der zweite Gitarrist. Oder wie ist denn bei euch die Verteilung? Macht ihr da einen klaren Cut? Einer darf die Solos spielen?
Lead-Gitarrist, Rhythmus-Gitarrist ist es bei uns nicht so klassisch. Also der Lars spielt die meisten Solos. Ich habe auch ein, zwei Solo-Parts, aber und die Rhythmus-Parts spielen wir eigentlich auch zusammen. Es gibt ab und zu Parts, wo mal zwei Stimmen spielen, aber im Großen und Ganzen ist es so hin und her.
Mhm. Also immer so ein schönes Abwechseln, dass da immer schön Abwechslung rein. Und dann macht der Rainer noch ab und zu mal ein Bass-Solo.
Ein hervorragendes Bass-Solo, ja. Also das mit eigentlich die besten Solos, wenn wir ehrlich sind bei uns.
Genau, ja, müssen wir zugeben. Also die Bass-Solos stehen schon bei uns mit Sicherheit heraus. Ja.
Ich meine, die Leute verlangen das ja auch lautstark bei jedem Live-Gig.
Das hat halt auch mal was anderes. Also sag mal so, ein Gitarren-Solo macht jeder Band, aber so ein Bass-Solo, das hebt einen nochmal ein bisschen ab. Habt ihr da auch spezielle Gigs mal gehabt, wo ihr gesagt habt, oh, die waren die Besten, an die erinnern wir uns. Die waren mega krass. Was habt ihr da?
Also ich glaube, die beste Band, mit der wir je gespielt haben, die auch dann danach ein bisschen abgegangen sind, war eigentlich Warfield.
Stimmt, als die uns eröffnet haben, ja. Ja.
Warfield, richtig geile Thrash-Metal-Band. Den haben wir mal gezockt in Frankenthal, in der Zuckerfabrik. Und die haben damals auch schon so Gas gegeben, die haben so routiniert gespielt. Also das war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn.
Ja, und sie haben vor allem dann damals auch die Masse gut aufgeheizt. Das heißt, der ganze Gig ist eigentlich auch ziemlich gut gelaufen. Ja. Ja, und wenn du jetzt von eigenen Erfahrungen sprechen willst, weil wir es gerade von Bass-Solo hatten, das erste komplette Bass-Solo hatten wir geplant in einer Nummer, die heißt Secure Society, und die haben wir zum ersten Mal in München gespielt. Und wir haben dann geplant gehabt, dass wir das als letzte Nummer spielen. Und es sollte auch so eine Überraschung sein für die Frau von Rainer und für Yassi, also jetzt die Frau von Chris, dass quasi mal die beiden mit einem Solo einen Gig beenden. Und der Gig in München, der lief so gnadenlos gut. Die Leute haben uns so extrem gefeiert. Ich kann mich selbst noch erinnern, wie ich permanent bei den Soli in die Meute reingegangen bin und mit denen da Bier getrunken habe. Das war echt spitze, das war ein genialer Gig. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich runter von der Bühne gehe und die dann mit dem Solo angefangen haben. Ich bin zurück zur Bar gegangen, habe mir da ein Bier geholt und bin wieder vorgegangen. Und es war eine einmalige geile Atmosphäre, wie vor den gefühlt ungefähr 70, 100 Leuten, die voll dabei waren, Chris und Rainer dann dieses Solo gespielt haben. Das war für mich so einer der besten Live-Momente, die wir als Band hatten.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Jetzt, wenn man genau das Gegenteil mal anguckt, hattet ihr auch mal einen Gig, wo er gesagt hat, oh, den hätte man nicht spielen müssen. So, da lacht er.
Ich kann mich an den unerirdlich schlechten Gig in der Zuckerfabrik auch erinnern, wo einfach der Sound überhaupt nicht gestimmt hat und wir überhaupt nicht in den Groove reingekommen sind. Also da das war ein hundsmiserabler Gig. Der war hundsmiserabel. Ansonsten ist es so, es gibt solche Gigs und solche Gigs. Wir hatten aber jetzt insgesamt in den letzten Jahren, glaube ich, knapp 50 Gigs. Wenn da zwei, drei Scheiße gefühlt waren, dann war das so. Es gibt noch einen legendären Gig, der nie richtig stattgefunden hat, im Start Club Uffenheim. Kennst du den überhaupt noch?
Nee, ich glaube, dafür bin ich zu jung.
So jung muss da gar nicht sein. Also als wir schon zusammen spielten, Alex, damals gab es den Star Club auch schon. Der war in Uffenheim von einem gewissen Rick geführt. Und Rick sah aus wie Mick Jagger und war komplett auf Koks. Und hat nach der ersten Band dann da ein riesen Theater abgezogen, was dazu führte, dass alle anderen Bands nicht mehr spielen wollten. Und es endete dann im kompletten Desaster. Und er hat uns dann permanent aufgefordert, vor leeren Rängen und leerer Kulisse zu spielen. Und als wir dann gesagt haben, nee, das machen wir nicht, weil ein Teil der Bands, denen gehörte ja die Backline sozusagen, und die haben die eingepackt, dann hat er uns noch bis nachts um zwei seinen Club gezeigt. Und dann sind wir wieder heimgefahren. Und Uffenheim ist halt im Fränkischen und es waren 300 Kilometer Fahrt. Also das war unterirdisch. Unterirdisch.
Nee, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Was der Lars gerade erwähnt hat, was wir gespielt haben zusammen. Ich selbst habe in Trigora gespielt. Dazu kommt vielleicht auch irgendwann mal noch ein Podcast mit den ehemaligen Mitgliedern. Das waren auch immer sehr coole Gigs und auch, glaube ich, eine der ersten bei uns.
Ja, wir haben zusammen im Schwimmbadclub gespielt, das weiß ich noch, als wir Vorband für Prophecy waren. Das war auch einer der schönsten Gigs, weil wir unbedingt alle mal im Schwimmbad spielen wollten. Und Rainer,
das war geil.
Ja, und Rainer wollte, ich mache jetzt schon noch länger Musik, er ist nochmal 20 Jahre älter als ich, und er wollte auch immer im Schwimmbadclub spielen und ist mit seinen Bands auch nie reingekommen. Und dann konnten wir ja nochmal zusammen, im August 15 war das, bei diesem wahnsinnig heißen Sommertag, ich weiß es noch, wir haben geschwitzt ohne Ende, konnten wir da zusammen den Gig eben spielen. Und der ist auch bei uns in bester Erinnerung, weil wir eben alle einmal an diesem legendären Club, wo schon Kurt Cobain gespielt hat oder die Fantas, oder man kann ja aufzählen, wie man will, dass man damals spielen durfte. Richtig, richtig cool. Und da haben wir uns kennengelernt, ja.
Nee, also Schwimmbadclub, schade, dass es den nicht mehr gibt. War sehr geile Location, hat mir immer gut gefallen. Ja, wie, wenn man jetzt so den Schwimmbadclub als so als Highlight nochmal sieht, wenn ihr so ein Erfolgsrezept weitergeben könnt, für einen super erfolgreichen Gig, mit Einladen, mit allem, was drumherum dazugehört. Was sagt ihr, was ist so das Coolste an so einem Gig? Das Bier kurz vor der Show oder?
Ja, Lorenz, wann wird ein Gig rund?
Also als lokale Underground-Metal-Band wird ein Gig eigentlich am besten, wenn du es nicht zu oft in deiner Homebase spielst und alle deine Leute kommen. Und das abfeiern, das ist eigentlich am besten. Und das hatten wir ja öfters mal im Siebener Club, der ja unser Heimclub praktisch ist, der nahe von unserem Proberaum ist. Also wenn wir da ab und zu mal spielen, da ging es eigentlich immer gut ab. Das waren eigentlich mit die besten Gigs und das ist eigentlich optimal.
Der Siebener Club ist auch sehr ein sehr schöner Club.
Auf jeden Fall, und wir hoffen natürlich auch gerade, dass der Siebener gut über die Runden kommt und wir danach auch noch die Möglichkeit haben, als kleinere Bands da drin zu spielen. Das wird ja die große Herausforderung nach dem hässlichen Corona, welche Clubs überleben und wo kann man überhaupt noch spielen danach. Das wird schon eine interessante Frage werden.
Ja, das leitet eigentlich ganz schön weiter über. Macht ihr gerade eigentlich speziell was? So in der aktuellen Zeit mit Proben ist ja relativ schwierig, beziehungsweise Gigs kann man ja sowieso vergessen. Macht ihr irgendwas anderes? Habt ihr irgendwelche Pläne für die Zukunft, dass ihr sagt, wir schreiben am neuen Material oder nehmen auch vielleicht was auf?
Also wir haben seit Anfang Oktober Probepause. Unsere letzte Probe war der 8. Oktober. Da habe ich ja dann schon mit der Band besprochen, dass wir vorerst besser mal keine Proben mehr machen. Das hat bei uns ganz unterschiedliche Gründe. A, gibt es bei uns eben einfach Risikogruppe im näheren Umfeld. Und dann wird ja unser Schlagzeuger auch bald Vater. Da wollten wir dann auch nicht irgendwie noch vorher was auslösen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, keine Proben zu machen. Neues Material schreiben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Rahmen von diesem ganzen Drum ums herum hatte ich dafür überhaupt gar keine Energie. Also man ist durch die ganzen anderen Tätigkeitsfelder in seinem Leben dann doch so belastet, dass mir da nichts eingefallen wäre. Das wäre mir sicher hundsmiserabel geworden. Und ich habe auch die Gitarre wirklich 3 Monate lang weggelegt. Ich habe erst im Anfang Januar jetzt wieder angefangen. Und wenn ich was schreibe, schreibe ich momentan interessanterweise Popsongs. Das ist, sage ich mal, für unsere Band hier ungeeignet. Und ich denke, dass wenn wir uns im Mai, Juni dann wiedersehen können, zusammen proben, dann besprechen wir gemeinsam, wie wir weitermachen. Wir haben für 2021 einen Gig-Termin. Das wäre wieder die Zuckerfabrik im November. Und wir wären natürlich alle sehr, sehr froh, wenn der stattfinden kann. Und jetzt muss man einfach mal sehen, wie die Sache da weitergeht. Ansonsten heißt es erstmal die Füße stillhalten. Das machen so viele Bands, schreiben momentan Material oder versuchen eine Platte zu machen, Dann, ich habe das bei Antox mitbekommen, die haben eine Platte released jetzt letztes Jahr im Mai. Die kommt so, so gut an und sie können nirgendwo spielen. Das ist zum Kotzen. Und dann sollte man vielleicht erstmal den Bands, die so von der Krise gebeutelt worden sind und so beschissen gerade ihren Release-Termin gesetzt haben, vielleicht erstmal die Möglichkeit geben, auch einfach zu spielen. Und Miren ist dann selbst wieder ein Jahr später dran zum Beispiel.
Mhm. Ja, definitiv. Also so eine Release-Show zu planen, ist im Moment sehr, sehr ungewiss. Also da muss man wirklich sich überlegen, wann man so einen Termin setzt. Was natürlich jetzt immer mehr in Fokus kommt, ist sowas wie ja, digitale Verbreitung. Also nicht nur, also auch was wir jetzt hier gern machen, mit so einem Podcast. Es gibt ja auch viele, die mehr online machen, auf YouTube, Instagram, Facebook, jetzt auch sogar das TikTok. Was haltet ihr davon? Also mir ist aufgefallen, je jünger die Leute werden, desto kürzer wird auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn man jetzt so vor allem im Metal-Bereich denkt, da hat man ja eher so längere Songs, die mit Solis bestückt sind, die wirklich eine Geschichte erzählen und nicht 2 Minuten und eine Hook fertig, wo man sich auch wirklich damit befassen muss. Und habt ihr da irgendwie Ideen oder was ist denn eure Meinung dazu? Merkt ihr das? Wollt ihr euch da verändern? Wollt ihr, ja, erzählt mal, was ihr so dazu, was bei euch da durch den Kopf geht, wenn ihr an sowas denkt. Und da will ich auch die Zukunft des Metals, speziell also auch vielleicht Death Metals seht.
Also du kannst ja eigentlich bei Metal nur, wie du schon sagst, du hast längere Songs, gehen ja meistens 3 bis 5 Minuten. Du kannst ja dann nur ein Musikvideo dazu machen. Du kannst es nicht auf TikTok oder so kleine Schnipsel vielleicht zum Promoten, aber du kannst eigentlich nur produzierte Sachen veröffentlichen und so, wie du schon sagst, so kleinere Sachen, so on the fly, das kannst du eigentlich in dem Bereich gar nicht machen. Also die meisten machen ja ein ganzes Album und nicht nur einzelne Lieder. Und veröffentlichen dann was. Also das ist in dem Bereich, finde ich, ganz, ganz schwierig. Du kannst zwar einen Instagram-Account, du kannst ständig irgendwelche Infos geben, was die einzelnen Mitglieder gerade machen oder wenn du vielleicht im Studio bist, ein paar Bilder posten, aber ständig Leute mit Musik zu versorgen, mit neuer Musik, das ist in dem Bereich natürlich ganz, ganz schwierig. Und du siehst es eigentlich bei allen Hobbybands, dass da momentan nicht so viel kommt. Außer wenn die Leute halt wirklich einen Release haben, was sie dann richtig promoten und was raushauen, aber ansonsten kommt da eigentlich gerade nicht viel. Und
Der Aufwand in Relation zum Ertrag ist da einfach viel zu teuer. Eben. Und B, man hat eben noch folgendes Problem, du sprichst mit den Medien ja auch eine Zielgruppe an, die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, so Death-Metal-affin ist. Du kannst natürlich wunderbar einen 2-Minuten-Song à la Apache machen mit einer Hook, und der ja nur dafür produziert ist, sage ich mal, kurz zu sein und möglichst viele Klicks zu erzielen. Und damit wird ja dann auch in dem Fall Geld verdient. Das ist ja im Prinzip ja professionell auf dieses Format zugeschnitten. Und wir haben ja das Pech oder auch die Freiheit eben, dass wir von unserer Musik ja nicht leben müssen, nur das hobbymäßig machen. Und in die Art, wie wir Musik verstehen und wie wir sie produzieren und machen, passt es einfach überhaupt nicht rein. Also wir passen es einfach zu diesem Format nicht. Und unsere Zielgruppe findet da auch nicht statt. Von daher, wir sind ja eher dann eine Band, die versucht, gerade auch über die Live-Atmosphäre und über die Art des Live-Spiels auch mit dem Publikum zu interagieren. Und da einfach einen schönen Abend zu haben und eine coole Party, da passt es, daheim vom Bildschirm kurz Tracks reinziehen und damit dann über Spotify oder wo auch immer noch irgendwie die Kasse klingeln zu lassen, passt einfach nicht zu uns, das ist nicht unser Ding. Ist für diese Musik wahrscheinlich auch relativ schwierig. Ich kenne auch aktuell keine Profi-Death-Metal-Band, die versucht, über diese Medien aggressiv zu vermarkten. Also ich habe von Cannibal Corpse bis jetzt, keine Ahnung, zu den jüngeren Bands, Harakiri from the Sky oder wie sie alle heißen, da in dem Bereich gar nicht so viel gesehen, dass die jetzt sagen, wir setzen jetzt auf dieses Medium, weil die Produktion der Platte ist zu teuer und darauf muss eine Tour folgen, weil die Tour das alles wieder refinanziert. Und von daher macht das Medium für uns keinen großen Sinn. Wenn du eher eine Indie-Band bist, die vielleicht ganz junge Leute anspricht, Provinz machen das zum Beispiel grandios, wie ich finde, da funktioniert es gut, aber wir sprechen so die Death-Metal-Fans um die 30 an, die sind dann nicht mehr so affin.
Nee, aber auch schön, dass ihr da eure Linie beibehaltet und dann nicht einfach nur den Kurs wechselt, um einfach auf den Zug aufzuspringen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man bei der Musik auch immer man selbst bleibt und halt auch das vertritt, was man auch wirklich will und sich nicht versteckt. Also das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt von den Live-Gigs sprechen, habt ihr da ganz spezielles Equipment? Was ist denn so, mit was spielt ihr da? Also für unsere Gear-Nerds, habt ihr da Empfehlungen? Das kommt ja auch immer wieder vor, dass man sagt, ah, die eine Gitarre, die benutze ich immer bei dem einen Song oder den Verstärker, den stelle ich immer auf 7,9, damit da die perfekte Zerre immer auf 11, dass die perfekte Zerre rauskommt. Nee, seid ihr da noch, wie ist denn da bei euch? Habt ihr da Präferenzen? Seid ihr digital unterwegs? Möchtet ihr lieber auf klassische Röhren? Wie sieht denn das bei euch aus, so ein Live Rick, Lorenz, fangen wir an.
Also ich bin der klassische Röhrentyp. Ich bin sehr rudimentär unterwegs eigentlich. Ich habe einen Mesa Boogie Single Reclifier, nicht den Dual, und meine Schecter-Gitarren und das war es eigentlich im Prinzip. Ich habe noch einen Bodentreter für den Clean Sound und das war's.
Also ganz, ganz puristisch, keine großen Effekte, keine Delays. Oder sowas.
Ja, ein Chorus genau. Hast du schon noch.
Ein Chorus für den Clean Sound, das war's, ja. Und ansonsten halt zwei Kanäle und für die Solo noch ein Boost. Das war's bei mir.
Ja, der Ton ist in den Fingern, mehr brauchst du nicht.
Ja, hoffentlich, ja.
Ja, ich weiß noch, bei uns, der Gitarrist, der Marcel, der hat ja auch direkt in sein Orange hat er reingespielt und sozusagen auch da die Dynamik mit dem Volume-Poddy-Form in der Gitarre gemacht, weil man da halt auch viele Facetten rauskriegen kann. Kommt halt immer aufs Spiel drauf an.
Und du hast
ja,
also keine...
Du kannst durch die digitalen... Es gibt ja... Der Lars wird es gleich weiter ausführen, weil er benutzt ja sehr gute digitale richtige Amps, sage ich mal. Du kannst da super Sound machen, aber wenn du dich jetzt da nicht so total reinfuchsen willst einfach perfekten Sound haben, nimmst du einfach einen Röhrenamp, da musst du halt nicht viel machen, weil der hat halt den Sound, wie er ist. Und bei einem guten Röhrenamp, da kannst du eigentlich die Regler verstellen, wie du willst, wirst aus dem Mesa Boogie eigentlich niemals einen scheiß Sound rauskriegen, weil der halt einfach gut ist. Das ist meine Meinung dazu.
Keine Werbung hierbei.
Ja, da war andere gute, aber...
Ja. Nee, absolut, ist doch super, wenn man einen Amp hat, auf den man sich auch verlassen kann, weil nichts ist schlimmer, wenn man auf einmal beim Gig steht und dann der Ton komplett Schrott ist.
Ja, du hast halt, wenn als kleine Band, die relativ schnell auf- und abbauen muss, kannst du auch gar nicht so viel Equipment in der Gegend rumschleppen. Also ich habe auch in Bands gespielt, die haben dann In-Ear-Monitoring gehabt und haben dann immer einen eigenen Rack gehabt mit noch Innenverstärkung und alles perfekt eingestellt und nur die Bänke per MIDI durchdrücken. Aber das war nie so richtig meine Welt. Also ich bin auch eher der Typ, der eigentlich live am liebsten Röhrenamp drauf hätte, Wah-Wah-Pedal und gut ist. Allerdings als dann 2014 der Camber kam, war der einfach so vorteilhaft für alles und hat so einen guten, ja, zumindest mal ja zweidimensionalen Sound aufgebaut. Der fehlt ab und zu ein bisschen die Raumtiefe beim Camber, aber das ist live so unmerklich für viele, das ist dann eher eine Studiofrage, dass der Camber einfach live super geklungen hat. Und den habe ich jetzt eigentlich die ganze Live-SHWL-Zeit gespielt, von 2014 an. Und wollte jetzt eigentlich dieses Jahr umsteigen auf den Hughes & Catnap Black Spirits 200. Der ist auch nochmal eine Spur, also der ist wieder eine Spur einfacher wie der Camper, aber er hat einfach einen sehr authentischen, wie ich finde, besseren authentischen Röhrensound, den er da abbildet. Und der kam allerdings bislang nie zum Einsatz. Also der wäre jetzt dann dieses Jahr oder 2020 schon dran gewesen, um einmal wieder eine Gear-Umstellung zu haben. Aber ansonsten, du weißt ja, ich habe mir meine schwarze Les Paul, ist eigentlich ein Les Paul Studio, die habe ich mir komplett selbst umgebaut mit eigenen Pickups und eigener Brücke, eigenem Steg, damit du einfach mehr Sustain noch drin hast, weil die Studios ja einfach in der Regel im Sustain etwas schwach sind. Aber da machst du hinten quasi gerade eine Schallabbrücke drauf und die Sache läuft, du hast ewiges Sustain. Und dann spiele ich noch, glaube ich, als Siebenseiter aktuell eine LTD EC 407 für die Siebenseiter-Nummern, auch Les Paul Shape. Warum Les Paul Shape? Du machst damit einfach, du hast einfaches Spiel live, weil eine Les Paul immer fetter klingt wie eine Powerstrat, vor allem wenn du gleichzeitig noch Sänger bist. dann verzuckst du dich doch ab und zu mal und dann klingt eine Paul halt immer noch fett, während eine Power Strat halt dann schon nach Fehler klingt. Und das ist dann einfach angenehmer zu spielen live.
Ja, nee, klar, definitiv. Wenn man da sich auf sein Equipment komplett verlassen kann, dann ist die Performance auch viel einfacher und macht mehr Spaß, definitiv. Wenn es sowas geben könnte, wo du sagst, ah, die eine Modifikation oder die, das eine Ding brauche ich noch. Was steht da bei dir noch auf der Wunschliste? Oder vielleicht auch etwas, was es noch gar nicht gibt, was du sagst, oh, wenn es so ein Gerät mal geben würde, würde ich direkt kaufen.
Das Einzige, was ich geil finden würde, ist, wenn es, ja, es gibt ja, sage ich mal, diesen Violin-Effekt, in dem du quasi diesen sogenannten E-Bow, also das ist ja ein Magnet, den du auf die Seiten halten kannst und dann schwingt die Seite ewig. Und es gibt dann so einen Violin-Effekt, den E-Bow. Und wenn es den E-Bow, der ist ja immer sehr klobig, den kannst du auch nicht gerade irgendwie so einstecken, musst dann immer wieder von hinten wegnehmen. Und ich habe damals bei den Studioaufnahmen ein paar Mal einfach einen E-Bow verwendet, weil ich den Sound einfach mag. Und gerade bei Live Faster Young, diese zweiläufigen Linien, die wären schon geil mit einem E-Bow. Und mein Traum wäre ein E-Bow, den du dir quasi auf den Finger stecken kannst und dann quasi nur mit dem Finger auf die Seite gehst und nicht diese große Schiene in der Hand haben musst. Da könntest du das Plektrum gleichzeitig in der Hand behalten und könntest dann mit deinem Tappingfinger oder deinem Ringfinger quasi die Seite magnetisch in Schwung halten. Sowas wäre geil.
Also ich höre da schon eine sehr klare Vision raus. Ich denke mal, Patent können wir anmelden.
Ja. Ich habe noch keine technische Möglichkeit gefunden, das so klein zu machen, aber vielleicht findet es ja irgendeiner raus. Ne?
Genau, also wenn jemand das hört und genau das letztens gebastelt hat, gerade beim Lars melden. ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ich bin sehr begeistert. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide dazugekommen seid. Habt ihr jetzt noch irgendwas, was ihr sozusagen den Zuhörern mit auf den Weg geben wollt, kurz bevor wir hier unseren Podcast beenden?
Ja, wir bedanken uns bei dir, Alex, dass wir dabei sein durften und hoffen, dass wir uns alle so schnell wie möglich gesund wiedersehen und natürlich dann auch fette Gigs wieder zusammen feiern können. Wenn es noch etwas länger dauert, einfach tapfer durchhalten, nicht totsaufen, sondern sich noch ein paar Hobbys nebenher suchen oder ein paar Dinge, die man einfach in der Zeit ist, noch gut erledigen kann, solange andere Sachen eben zurückstehen müssen. Und viel, viel Glück und gesund bleiben.
Genau, Dankeschön. Dann Lars, Lorenz, vielen Dank fürs Dabeisein. An die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Alex und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann!